Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Dabei helfen Möhren, sagte kürzlich ein Kollege, als wir im Team darüber sprachen, wie man sich das Rauchen abgewöhnen kann und was als Zigarettenersatz in Frage kommt. Eine Möhre, wenn man so richtig Lust hat, bei einem schönen Espresso oder bei einem Wein genüsslich eine zu rauchen oder an der Pfeife zu ziehen. Hut ab vor allen, die das schaffen. Wir sprechen heute bei Deutschlandfunk Kultur über weitere Alternativen, denn die Zahl der Raucherinnen und Raucher hat wieder zugenommen. Und deshalb ist heute Dr. Thomas Hering zu Gast, Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde, der seit Jahrzehnten Menschen dabei hilft, von der Tabaksucht wegzukommen. Schönen guten Morgen, Herr Hering.
Guten Morgen.
Wie Sie Ihren Patienten in Ihrer Berliner Praxis beim Entzug helfen, das werden wir noch ausführlich besprechen. Aber lassen Sie uns vorher mal klären, was ist überhaupt Tabaksucht?
Wir sprechen von Tabaksucht oder genau genommen Tabakabhängigkeit, wenn Raucher sich wünschen, nicht mehr zu rauchen und es gelingt ihnen nicht. Wir wissen, dass die Tabakabhängigkeit aus zwei Komponenten besteht. Die eine, wahrscheinlich bei den meisten stärkere Komponente, ist die sogenannte habituelle Konditionierung. Mhm. Wenn Sie sich erinnern an den Pavlovschen Hund. Der Pavlovsche Hund, der immer, wenn er zu essen bekam, gleichzeitig eine Glocke hörte und am Schluss dann nur noch die Glocke zu hören bekam und schon hatte er die Körperreaktionen, die mit dem Essen zusammenhängen, also Speichelfluss etc. Ja, das ist die Konditionierung und so etwas Ähnliches passiert mit Rauchern. Das Selbstbelohnungssystem des Rauchens wird ganz stark betrieben durch diese Konditionierung.
Also zum Beispiel, wenn ich den Espresso oder den Wein vor mir habe?
Jeder hat so ein bisschen seine eigenen Auslösersituationen. Sie brauchen bloß irgendwo einen Aschenbecher zu sehen oder ein Glas Bier oder wie auch immer. Es gibt also eine ganze Reihe von Auslösersituationen, die impulsiv den Raucher dazu bringen, sofort in der Jackentasche nach den Zigaretten zu suchen. Komponente Nummer eins. Komponente Nummer zwei ist die Nikotinabhängigkeit im Sinne einer regelrechten Drogenabhängigkeit. Da verändert sich das Gehirn beim Raucher. Das geht auch relativ schnell. Nach 14 Tagen Rauchen kann man das bei Jugendlichen schon feststellen. Mhm. Da verändert sich das Gehirn so, dass sie dort Bindungsstellen für das Nikotin vermehren, die, wenn sie vom anwesenden Nikotin stimuliert werden, das Selbstbelohnungssystem ebenfalls steigern, das sogenannte Dopaminsystem. Mhm. Unterm Strich, der Raucher ist sozusagen umzingelt von zwei starken, unabhängig agierenden Suchtkomponenten der Konditionierung der Gewöhnung und der regelrechten Nikotin-Drogensucht.
Wir werden das alles noch vertiefen, aber was bringt die Möhre, wenn ich so richtig Schmacht habe?
Für die, die Möhren mögen, Klammer auf, mich könnten Sie damit nicht locken, ich bin kein Möhrenfan, Klammer zu. Aber für die, die Möhren mögen, kann das eine gute Alternative sein. Das ist sozusagen ein möglicher Schritt oder ein Element des sich Umgewöhnens von der Raucher auf die Nichtraucher. Persönlichkeit, die Stabilisierung des Nichtraucherdaseins, das ist ja das, was wir uns wünschen und was wir zielen. Und da bedeutet der Lernprozess, was tue ich in einer Versuchungssituation für mich Attraktives stattdessen? Und das, diese Reaktion bereitzuhalten und dann tatsächlich auch zu vollführen, also in dem Fall bitteschön der Biss in die Möhre, das ist ein Teil des Erfolges.
Die letzte Zigarette, Schluss mit dem Rauchen, aber wie? Heute unser Thema und Thomas Hering ist offen für alle Ihre Fragen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wie sieht das bei Ihnen aus? Rauchen Sie und wenn ja, was für ein Typ sind Sie? Muss die regelmäßige Zigarette, der Zigarillo, die Pfeife sein oder gönnen Sie sich diesen Genuss nur ab und zu? Würden Sie gerne aufhören, kriegen es aber nicht hin? Was haben Sie versucht? Rufen Sie uns an 0800 22 54 22 54, unsere Telefonnummer bei Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Lungenfacharzt Thomas Hering, Mitglied der Arbeitsgruppe Tabakprävention, Tabakentwöhnung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Am Mittwoch war Welt-Nichtrauchertag und da hieß die schlechte Nachricht, etwa 25% aller krebsbedingten Todesfälle sind der WHO zufolge auf den Gebrauch von Tabak zurückzuführen. In Deutschland sterben geschätzt 127.000 Menschen pro Jahr an den Folgen. Und obwohl die Zahl der Raucher zwischenzeitlich bei uns zurückgegangen ist, hat sie in der Corona-Zeit wieder bei den Jugendlichen auch zugenommen. Dafür bräuchten wir eine Einordnung, Herr Hering. Wie stark hat sie zugenommen?
Tatsächlich wurde diese Zahl publiziert, annähernd eine Verdopplung bei Jugendlichen, ich glaube zwischen 15 und 18 Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist ein Signal, was uns Sorge macht. Wir haben in der Vergangenheit mit großer Befriedigung konstatiert, dass die Jugendlichen das Rauchen immer weniger schick fanden und jetzt gibt es diesen Turn in die, wie wir finden, falsche Richtung. Man muss allerdings die Zahlen sich ein bisschen unter die Lupe nehmen. Die Gesamtstichprobe, die regelmäßig befragt wird zum Rauchverhalten, ist ungefähr 2000 Leute. Das ist die DEBRA-Studie von Professor Kotz in Düsseldorf. Wenn Sie die Untergruppe der Jugendlichen nehmen, dann ist das irgendeine allenfalls zweistellige Zahl. Mhm. Und wenn innerhalb dieser zweistelligen Zahl jetzt die Raucherquote von 9 auf ungefähr 17%, wenn ich es in eine Richtung richtig in Erinnerung habe, gestiegen ist, dann sind das vielleicht 5, die in der Vergangenheit als Raucher sich geoutet haben und jetzt sind es 8 oder 9. Das ist ein Signal, was man ernst nehmen muss, aber es sind doch relativ kleine Zahlen, wenn man die Gesamtstatistik beurteilt und man sollte es vielleicht in der Zukunft unter Beobachtung halten.
Manuel Abraham in Berlin hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Hallo, Herr Abraham. Sie klingen so fröhlich, als hätten Sie keine Lungenprobleme.
Habe ich vielleicht auch nicht mehr, ich weiß es gar nicht. Also ich habe 2005 aufgehört zu rauchen und das war eine gute Entscheidung.
Nach wie vielen Jahren?
Ich habe, glaube ich, so 7 Jahre geraucht, 6, 7 Jahre. Ich habe in der Schulzeit angefangen. Lucky Strike war die erste Zigarette, die ich geraucht habe. Genau, und dann habe ich 2005 aufgehört mit Nikotinkaugummis.
Mhm. Wissen Sie noch, warum Sie angefangen haben zu rauchen? War es die Packung Lucky Strike, dieses schöne, dieses rot-weiß sind die, ne? Luckys?
Genau, also ich glaube, es ist ein rotes Logo und die Packung ist weiß.
Ja.
Nee, ich fand das damals spannend irgendwie und dann haben wir nach der Schule, glaube ich, auf dem Schulweg war so ein Zigarettenautomat von der Kneipe. Da haben wir in Berlin-Reinickendorf dann eine Packung gekauft.
Aber was daran fanden Sie spannend?
Weiß ich nicht mehr so genau. Also es war etwas Unbekanntes und ich glaube, damals war Rauchen auch noch cool in den 90ern. Genau.
Herr Hering, Coolness gehört, glaube ich, immer oder gehörte und gehört bis heute dazu. Aus welchen Gründen fangen Menschen sonst an zu rauchen? Ist es Frust, ist es Langeweile, ist es Neugierde?
Also meistens ist es so die Altersgruppe und ich finde mich bei Herrn Abraham wieder. Es geht mir genauso. Ich habe auch mit ungefähr 15 aufgehört und zum Glück mit 15 angefangen.
Volker hat mit 15 aufgehört. Ja, mit 5 angefangen, das, mit 15 aufgehört.
Nein, mit 15 angefangen und mit 25 aufgehört. Damals nicht mit Nikotinkaugummi, weil es das damals, glaube ich, gar nicht gab oder ich es nicht wusste. Und es ist mir sehr schwer gefallen. Also erstmal großen Glückwunsch. Das haben Sie fantastisch gemacht. Es ist wahrscheinlich im Hinblick auf Ihre Gesamtlebensperspektive eine der besten Entscheidungen überhaupt, die Sie jeweils getroffen haben. Und ich höre Ihrer Stimmlage auch an, dass Sie keinerlei Risiko haben, jetzt wieder rückfällig zu werden. Haben Sie denn eine Frage an mich?
Ich tendenziell nicht. Nein, aber ich finde es auch gut, dass Sie aufgehört haben zu rauchen. Hätte ich mir gewünscht, ich hätte gar nicht angefangen.
Ja, ich habe aber eine Frage an Sie, Herr Abraham. Ich habe eine Frage an Sie. Warum haben Sie denn aufgehört zu rauchen? Also haben Sie beim Joggen gemerkt, ich kriege schlecht Luft? Oder was war der Grund dafür, dass Sie gesagt haben, so, Schluss?
Also ich hatte damals Erweckungserlebnis, da hatte ich einen Kumpel, Dennis hieß er, und der hat noch mehr geraucht als ich. Der hat auch so Musik gemacht und hat sehr viel, auch Lucky Strike geraucht, lustigerweise. Mhm. Genau, und der hat eines Tages mir gesagt, er hat aufgehört zu rauchen und er hat die Nikotinkaugummis geholt. Mhm. Und ja, auch von einem auf den anderen Tag. Mhm. Das habe ich ihm danach gemacht tatsächlich.
Danke für den Tipp. Also Nikotinkaugummi ist jetzt ein guter Tipp, um auch weiterzumachen. Herzlichen Dank für diesen Anruf aus Berlin. Was ist da drin in diesen Nikotinkaugummis, Herr Hering?
Darin ist Nikotin, ja. Also das ist
nur Nikotin oder sind da
wahrscheinlich irgendwelche Trägersubstanzen, ein bisschen Zucker, damit das nach halbwegs was schmeckt, ja. Aber die schmecken schon bitter. Es ist übrigens tatsächlich, wenn man sie verwendet, gibt es eine Technik, die man regelrecht verstehen sollte. Es nennt sich Chew and Park. Das heißt, wenn Sie mit Nikotin-Kaugummis entwöhnen, dann nehmen Sie die halt kaum drauf rum. Und immer wenn die so ein bisschen anfangen, bitter zu schmecken, dann kann man die sozusagen wieder in die Backe stecken, nicht mehr drauf rumkauen und wieder ein bisschen warten, sodass die Nikotinzufuhr da schön regelmäßig dosiert wird. Vielleicht gleich mal zu der Frage, wieso kann ich jemandem Nikotin geben? Ist das nicht das Giftzeug, wovon ich gerade loskommen will? Und das gibt mir die Gelegenheit einzuordnen, was da eigentlich los ist in den Zigaretten. Wir haben in den Zigaretten insgesamt grob nach allem, was wir wissen, das Deutsche Krebsforschungszentrum hat es genau analysiert, so um die 5000 Substanzen. Von diesen 5000 Substanzen in dem Rauch sind ungefähr 450 als giftig und als krebserregend identifiziert. Von den anderen weiß man es nicht, die sind es vielleicht auch noch. Jedenfalls eine immens hohe Zahl von Substanzen ist wirklich saugefährlich und macht die Erkrankungen, über die wir vielleicht nachher noch sprechen werden. Daneben gibt es dort das Nikotin. Das Nikotin für sich genommen ist in der Dosis, die es ein Raucher zu sich nimmt, weitestgehend ungefährlich. Es ist der Magnet der Zigarette. Es ist sozusagen der Suchterhalter. Ja? Aber Sie können Nikotin frei kaufen, rezeptfrei kaufen. Das sind sogenannte OTC-Präparate, also Over-the-Counter. Der Apotheker muss es in der Apotheke abgeben, aber er darf es ohne Rezept abgeben. Und Sie können in der nächsten Straßenecke ein Kilogramm Nikotin kaufen und man wird Ihnen nicht mal den Ausweis abverlangen. Mhm. Ja? So ordnet es der Gesetzgeber ein. Das Nikotin in der Entwöhnung macht etwas für uns sehr Willkommenes. Es entlastet uns auf der einen Seite der Sucht. Sie werden sich erinnern, die zwei Komponenten der Sucht, einerseits die habituelle Komponente, andererseits die Drogensuchtkomponente. Wenn ich davon wegkommen will und mich umgewöhnen will, dann kann ich für eine gewisse Zeit noch Nikotinersatz zu mir nehmen, das muss dann adäquat dosiert werden, und habe von dieser Seite meiner Sucht einfach Ruhe und kann meinen Umgewöhnungsprozess in aller Ruhe so stabilisieren, dass ich am Ende nachher das Nikotin auch weglasse und die Rückfallgefahr ganz niedrig ist.
Kommen wir nochmal auf die Stoffe in der Zigarette. Welche Stoffe sind es, die uns diesen Genuss vermitteln?
Das Nikotin. Ja, im Wesentlichen ist es das Nikotin. Und all die anderen belastenden Stoffe sind Ballast, stinkender, giftiger Ballast, gefährlichster Feinstaub.
Klaus Gläser ruft uns an aus Aschau im Chiemgau. Guten Morgen, Herr Gläser.
Guten Morgen. Grüße Sie.
Raucher, Ex-Raucher, niemals Raucher? Was für einer sind Sie?
Extrem starker Raucher. Mhm. Ich bin mit 17 Jahren angefangen zu rauchen und aus einem ganz blöden Grunde daran gekommen. Mein Bruder hatte Besuch von seinen Kumpels und die rauchten natürlich fest. Mein Bruder ist 2 Jahre älter als ich. Ich, natürlich neugierig, mit 17 Jahren habe mir auch eine Zigarette genommen, die erste. Und habe sie angesteckt, weil die anderen ja auch rauchen. Und da rief mein Bruder quer durch den Raum, Mama, der Klaus raucht. Und dann die Mutter hat gesagt, ja, lass ihn doch. Und das war mein Beginn mit Rauchen, mit 17 Jahren. Ich bin schnell auf 20, 30 Zigaretten pro Tag gekommen. Später im Berufsleben, so in den 90er Jahren, war ich im Service tätig und habe 80 bis 90 Zigaretten am Tag geraucht. Das ist praktisch Kette rauchen. Mhm. So, jetzt kommt es dazu, wie bin ich davon losgekommen? Ich hatte nicht nur ein Nikotinproblem, sondern auch ein Alkoholproblem. Und das führte dazu, dass es mir körperlich extrem dreckig ging. Mhm. Und zwar so dreckig, dass ich nachts um 10 Uhr einen Kollegen anrief und sagte, komm, du musst mich ins Krankenhaus fahren, ich kann nicht mehr. Und das war der entscheidende Moment und auch die entscheidende Möglichkeit, überhaupt davon loszukommen. Meine Erfahrung ist, man muss wirklich Probleme haben durch die Sucht und dann sagen, ich will aufhören.
Herr Gläser, was ist das für ein Moment gewesen? Also was für Symptome waren denn da, als Sie Ihren Freund angerufen haben?
Ich war körperlich total fertig. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte kaum noch laufen und fühlte mich einfach extrem schlecht. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das näher beschreiben soll. Also ich war körperlich nicht mehr in der Lage, vernünftig zu gehen. Mein Tagesablauf vernünftig zu gestalten, weil ich nur noch an diese Sucht und an die Probleme mit der Sucht denken musste, weil sie mich ständig begleiteten.
Und dann hat Ihr Freund Sie ins Krankenhaus gebracht und wie ging das dann weiter?
Ich habe ihn um 22 Uhr angerufen, habe gesagt, komm, du musst mich sofort ins Krankenhaus fahren. Und auf der Fahrt zum Krankenhaus habe ich schon gefühlt, es ist alles erledigt, du bist davon los. Das klingt albern, aber es ist an dem. Und ich komme ins Krankenhaus und ein sehr gefühlvoller, netter Arzt hat mich dann befragt und mit so einem Feingefühl und so einem Verständnis. Ich habe später versucht, den Arzt noch mal zu erreichen. Er ist leider nicht mehr in der Klinik. Mhm. Ich wollte ihm noch mal danken für diese feinfühlige Aufnahme und Beurteilung.
Aber ich vermute mal, Sie haben den Entzug dann nicht im Krankenhaus gemacht, sondern in einer Klinik oder ambulant? Oder wo sind Sie dann hingegangen, um von der Zigarette und auch vom Alkohol loszukommen?
Ich brauchte keinen Entzug, ich brauchte keine Klinik, ich brauchte gar nichts. In dem Moment, wo ich beschlossen hatte, ich höre auf, war ich befreit. Das klingt albern, es ist aber an dem. Ich habe seitdem nie wieder eine Zigarette angefasst und nie wieder einen Schluck Alkohol getrunken. Ich kratze sogar den Eierlikör von der Eierlikörtorte. Und nicht mit Alkohol in Verbindung zu kommen. Das klingt wirklich albern.
Nee, es klingt gar nicht albern. Ich finde, es klingt sehr eindrucksvoll, aber natürlich auch außergewöhnlich. Herr Hering.
Also, Herr Gläser, da fallen mir gleich eine ganze Reihe von Punkten ein. Aber das, die wichtigste Frage zuerst, wie ging es Ihnen denn seither? Wie ging es Ihnen gesundheitlich und natürlich auch psychisch?
Psychisch hatte ich überhaupt keine Probleme, weil also im Anfang Grunde ich stolz war, es so geschafft zu haben. Ja. Das hat mir ein furchtbar gutes Gefühl gegeben.
Also mein Eindruck ist, dass Sie da sozusagen auf diesen Moment zugereift sind, dass da so etwas in der Luft lag, was dann passieren musste. Mir scheint, dass Sie, wenn ich das richtig sehe, mit 77 Jahren diese Episode hatten. Und wenn ich jetzt richtig mitrechne, sind da noch ein paar Jahre vergangen. Das heißt ganz offensichtlich aber, dass das lange und extreme Rauchen, ich fokussiere jetzt nur mal auf das Rauchen, nicht auf den Alkohol, Ihren Organismus nicht in einer bedrohlichen Weise beschädigt hat. Das heißt, Sie haben so etwas wie Helmut Schmidt-Gene, sage ich jetzt mal.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Das ist Ihr Glück, das hat nicht jeder. Und für jeden, der Helmut Schmidt-Gene hat und lange mit dem Rauchen überlebt, gibt es einen anderen, der schon frühzeitig am Rauchen krank wird und verstirbt. Und da standen Sie sozusagen auf der richtigen Seite oder auf der für Sie guten Seite des Spiels.
Ja, eine Bemerkung hätte ich noch. Und zwar habe ich mich auch, hoffe ich, mit Psychologen unterhalten über dieses Thema, als ich noch nicht so weit war, damit aufklären zu können. Da sagte mir ein Psychologe, es hilft nicht, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Wenn es schon heißt, dann sitzt man in der Runde, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe es gehört, man sitzt in der Runde und sagt, hallo, ich bin der Klaus, ich bin Alkoholiker. Oder Nikotiniker oder was auch immer. Und dann sagen die anderen Kollegen das Gleiche. Und dann erwartet man, dass einem geholfen wird. Und das ist der große Unterschied. Dann ist das sofort, nach meiner Sicht, zum Scheitern verurteilt. Ich kann nicht erwarten, dass mir jemand hilft, sondern ich muss mir helfen. Ich muss mir sagen, jetzt ist Schluss, das tue ich meiner Gesundheit nicht mehr an. Ich höre auf. Das ist mein Weg gewesen. Ob das für andere machbar ist, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich feststellen. Aber mein Weg war es, Gott sei Dank. Und so albern das klingt, als ich den Kollegen angerufen hatte und der mich ins Krankenhaus fuhr, auf dem Weg zum Krankenhaus hin, habe ich schon gefühlt, ich bin meiner Sucht los.
Ja. Schlusswort von Ihnen, Herr Hering, zu diesen Gruppen?
Ja, natürlich. Also mir liegt auf der Zunge, ich hätte Sie gerne in der Gruppe gehabt. Ja? Was Sie sagen, ist vollkommen richtig, jeder muss sich helfen. Aber unsere Beobachtung in den Gruppen ist, es gibt diese Entwöhnungsgruppen, die so meistens so zwischen 6 und 10 Teilnehmern haben, dass die Teilnehmer sich gegenseitig doch stark unterstützen und sich gegenseitig helfen, motivieren, auch in Situationen der Schwäche sich ermutigen, so dass jemand wie Sie, der einfach sagt, ja, aus eigener Kraft, das muss gehen und das schaffst du auch, für andere eine Hilfe sein würde. Insofern, diese gegenseitige Unterstützung in Gruppen ist oft ein guter Erfolgsfaktor, nicht für jeden, das muss jeder ist individuell verschieden, aber oftmals ein Erfolgsfaktor, den man einfach dann auch in Anspruch nehmen sollte und sich damit Kraft und letztlich Aussicht auf Erfolg holen sollte.
Herr Gläser, herzlichen Dank für Ihren Anruf. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer für Ihre Beiträge zu unserem heutigen Thema. Die letzte Zigarette, Schluss mit dem Rauchen, aber wie? Wenn du regelmäßig rauchst, dann lädst du quasi 3 Mörder ein, dich auf deinem Lebensweg zu begleiten und zunehmend zu bedrohen, sagt unser heutiger Gast bei Deutschlandfunk Kultur, Thomas Hering, Lungenfacharzt aus Berlin. Und die 3 Mörder sind?
Es gibt ein paar mehr Mörder, aber das sind die 3 wichtigsten und die 3 großen. Die 3 Mörder sind der Herzinfarkt, also die Bedrohung des Lebens durch den Herzinfarkt, der Lungenkrebs und das Atemversagen bei der COPD-Erkrankung, der Lungenemphysem-Erkrankung. Die 3 sind die 3 wichtigsten Erkrankungen, die zu den vorhin schon zitierten 127.000 vorzeitigen Todesfällen durch Rauchen führen.
Inwiefern erfüllen die denn die Kriterien für Mord?
Das ist eine Frage, die so ein bisschen mehr hinzielt auf die Frage, wer will eigentlich, dass ich rauche? Ja, warum ist es für irgendjemanden gut, dass ich rauche? Für mich selber ist es nicht gut, jedenfalls für die Gesundheit, das kann ich Ihnen als Arzt sagen. Aber für irgendjemand anders scheint es ja gut zu sein und da wird viel Geld verdient, um es in groben Zügen zu umreißen, das Steueraufkommen von Tabakverkauf in Deutschland sind ungefähr 18 Milliarden pro Jahr. Das ist ungefähr 4% des Bundeshaushaltes, also richtig viel Geld. Die Tabakindustrie selber verdient vergleichsweise viel weniger. Da ist der Gewinn wahrscheinlich nur 1/10, ungefähr 1,8 Milliarden. Aber ganz offensichtlich wird da Geld verdient. Und die Frage ist jetzt, darf man Geld verdienen mit einem Produkt, was, wie wir wissen und wie die Bundesregierung auch regelmäßig publiziert, im Bericht des Drogenbeauftragten, zum Tod führt. Ist das Mord oder nicht? Und wenn Sie die Kriterien des Mordes aus juristischer Sicht Revue passieren lassen, dann ist da Heimtücke und Habgier, also Gewinnabsicht, ja, ja, letzten Endes kommt da drin vor. Und so gesehen finde ich, kann man sehr wohl sagen, das in Verkehr bringen, das Verkaufen von Zigaretten mit dem Wissen, das wird zum Tode unserer Bürger führen, ist aus der Hand derjenigen, die bei der Vereidigung sagen, Schaden vom deutschen Volk wenden. So wahr mir Gott helfe. Ja. Ist das ein Verhalten, was so nicht legitimierbar ist? Das ist die Frage, ist Zigaretten verkaufen Mord letzten Endes. Wir sprechen jetzt aber von den 3 Mördern, die Zigaretten darstellen, also die 3 wesentlichen Erkrankungen, Herzinfarkt,
Lungenkrebs
und das Atemversagen bei COPD. Und da können Sie sich tatsächlich als Raucher das Bild machen, Sie gehen durchs Leben und je länger Sie rauchen, desto näher kommen diese Erkrankungen und möchten Sie umbringen. Eine davon wird es statistisch schaffen. Das ist immer die Frage, die stehen einfach im Wettbewerb. Wer kriegt mich als Erster? Wir wissen, dass dauerhaftes Rauchen im Mittel zum Verlust von 10 Lebensjahren führt. Und das muss ja durch irgendetwas passieren. Das heißt, irgendeinen Grund muss es ja geben, warum Sie dann vorzeitig sterben. Und dann ist es eben entweder der Herzinfarkt oder der Lungenkrebs oder das Atemversagen durch COPD. Wenn Sie aufhören zu rauchen, und das ist eigentlich die wesentliche Botschaft und das Schöne wiederum auch an dem Bild, wenn Sie aufhören zu rauchen, verjagen Sie diese Mörder sofort. Das heißt, Sie sagen dem Herzinfarktmörder sofort, verschwinde, in einem Jahr bist du hier weg. Ja, das ist tatsächlich statistisch so. Nach einem Jahr ist das Risiko, den Herzinfarkt zu erleiden, sehr, sehr viel geringer.
Sie werden uns ja gleich noch erklären, mit welchen Entwöhnungsstrategien Sie die Mörder hinter Gitter bringen. Aber ich würde gerne einen Raucher mit ins Gespräch einnehmen, nämlich Kai Mühlhaus aus Köln. Schönen guten Morgen, Herr Mühlhaus.
Guten Morgen, hallo.
Grüße Sie. Ich sehe auf meinem Computer, auf meinem Display, dass Sie Raucher sind. Das steht da als Stichwort.
Ja, und ich bin, ich bin leidenschaftlich gerne Raucher. Leider. Ich habe mit 12 Jahren angefangen. Ich komme aus einer Rauchersuchtfamilie. Alle haben in der Familie geraucht und das war für mich das optimale Vorbild. Wurde auch mit 12 gezwungen mitzurauchen, um meine größeren Brüder nicht verpetzen zu können. Und ich halte seit über 40 Jahren dran fest zu rauchen. Ich habe diverse Entwöhnungstherapien durchgemacht, Meditation, Hypnose, Akupunktur, Pflaster, Kaugummi, alles Mögliche, Psychopharmaka sogar. Ich war in der Klinik, Ahrweiler, und bin auch potenziell ein hochgradig Suchttendenzpatient und habe mich trotzdem für das Rauchen entschieden, habe mein Leben aber ein bisschen dadurch verändert. Ich muss dazu sagen, ich mache eine aktive Cannabis-Therapie mit ärztlicher Begleitung, habe dafür so einen Verdampfer, aber ich liebe den Kick mit dem Nikotin. Das ist wie das gute Glas Wein zum Abendessen.
Mhm. So, erklären Sie uns bitte kurz die Cannabis-Therapie. Was machen Sie da? Wie sieht die
aus? Ich inhaliere mehrmals am Tag über so ein spezielles Inhalationsgerät von der Krankenkasse diverse kleine Dosen von THC und CBD. Das vermindert extreme Schmerzen bei Nerventzündungen in den Beinen. Polyneuropathie heißt das. Mhm. Dann kommt noch hinzu, ich muss nachts eine Druckbeatmung, weil ich eine Schlafapnoe habe, also Atemaussetzer. Und die Toleranz mit der Maschine ist nach dem Rauchen bedeutend besser zur Nacht. Ich habe das versucht diverse Male ohne Nikotin und Inhalation. Und das funktioniert nicht so schön mit dem Einschlafen. Als wenn ich vorher rauche. Und für mich ist es einfach so, ich brauche diese Beruhigung. Ich bin halt auch ein sehr nervöser Mensch. Und da habe ich einfach für mich rausbekommen, ich komme mit dem Rauchen besser klar als mit Psychopharmaka oder sonstigen Mittelchen.
Nochmal ganz kurz zurück zum Anfang Ihrer Geschichte, Herr Mühlhaus. Mit 12 sind Sie gezwungen worden zu rauchen. Das ist doch total eklig. Also wahrscheinlich haben die ersten Zigaretten überhaupt gar nicht geschmeckt und Sie haben es halt gemacht.
Ja, ich musste.
Und das hat sie nicht abgehalten, dass sie dann 2 Jahre später gesagt haben, Leute, jetzt ohne mich.
Als ich das dann gelernt habe, wie man das richtig macht, ohne zu leiden, war ich dann halt cool in der Schule. Das war halt früher in den 75er Jahren, war das irgendwie trendy, unter den Jungs mit Zigarette rumzulaufen. So, auch wenn man nicht geraucht hat, es war einfach immer cool, Zigaretten dabei zu führen, mit sich zu führen. So, und ich bin davon einfach nie losgeworden. Ich habe auch schon alles an Krankheiten durchgemacht. Herzinfarkt habe ich hinter mir. Wie gesagt, diese Nervenentzündung hinter mir. Atembeschwerden, COPD-Verdacht. Aber wenn ich versuche aufzuhören, baue ich ab. Da geht es mir schlechter, zumindest emotional. Und deswegen habe ich gedacht, ich bleibe dabei, habe aber das auch so verändert, dass ich den leichtesten Tabak, den ich euch auf dem deutschen Markt finden konnte, nur noch nehme und auch morgens abgezählt stopfe. Also ich habe nicht eine Zigarettenstange im Schrank oder so ein riesiges Lager, sondern ich muss gezielt stopfen, wenn ich rauchen möchte. Also so eine Tätigkeit vollführen.
Also es ist ja ganz interessant, Sie haben ja schon einige dieser Mörder kennengelernt, wie Herr Hering Sie nennt, und trotzdem rauchen Sie weiter, Herr Hering. Also ich fiel jetzt einfach den Ball zu Ihnen.
Ja, vielen Dank, sehr gerne doch.
Hallo.
Ja, grüße Sie, Herr Mühlhaus. Vor mir formt sich so ein bisschen ein Fallbild, darf ich mal so als Arzt sagen. Was mir aber als erstes aufgefallen ist, ist doch die Widersprüchlichkeit dessen, was Sie uns kommuniziert haben. Da war einerseits doch sehr klar gesagt, ich rauche gerne und ich habe mich entschieden zu rauchen und das ist gut für mich und, ja. Und andererseits haben Sie gesagt, ich habe schon diverse Versuche des Rauchen loszuwerden hinter mir und Sie machen auch jetzt täglich etwas, was in diese Richtung geht. Nämlich, dass sie sich den zu rauchenden Tabak dosieren. Dahinter steht etwas, was wir bei vielen Rauchern, eigentlich bei allen Rauchern wahrscheinlich, sehen, oder bei den allermeisten, nämlich das, was wir eine Ambivalenz nennen. Ja? Es gibt einerseits das starke Hingezogensein zum Rauchen mit den Suchtfaktoren, mit den persönlichen Vorteilen, die erlebt werden, und andererseits die Sorge um die eigene Gesundheit, die sagt, das will ich ja nicht. Es gibt noch andere negative Faktoren des Rauchens, im Wesentlichen wahrscheinlich das Geld, aber eben auch das vorzeitige Altern etc. Jeder hat da sozusagen seine eigene Motivationskette. Worauf wir bauen als Ärzte, wenn wir Sie versuchen zu motivieren, dass Sie nicht mehr rauchen, ist genau diese Ambivalenz, diese zwei Stimmen, die da miteinander widerstreiten, und wir versuchen, die Stimme gegen das Rauchen, die langfristige, die weise Stimme für die Gesundheit, lauter werden zu lassen. Und das machen wir mit einer, ja, im Alltag, im ärztlichen Alltag ist das eine regelrechte Gesprächstechnik, das sogenannte Motivational Interviewing. Und da fragen wir Sie, was wäre für Sie denn langfristig wirklich wichtig? Mhm. Ja, was wäre für Sie, mal angenommen, Sie hätten aufgehört zu rauchen, was wäre dann für Sie besser? Und dann warte ich einfach auf Ihre Antwort. Ich warte auch jetzt auf Ihre Antwort.
Ich wüsste keinen Unterschied. Ich wüsste keinen, also vielleicht, dass ich besser Luft kriege. Aber ansonsten, nee, da muss ich wirklich passen, weil...
Ja, jetzt nehmen wir mal das besser Luft. Das zielt ja auf die bessere Gesundheit ab. Ja, aber wie bedeutsam wäre denn das für Sie?
So sehr, weil aufgrund meiner schweren chronischen Erkrankung habe ich irgendwann mal auch eine sehr, sehr aussagekräftige Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ausgestellt, wo auch wirklich jegliche medizinischen Leistungen untersagt sind. Also ich habe auch auf meiner Brust tätowieren lassen, keine Intubation, keine Reanimation, weil ich mir bewusst bin, dass ich irgendwann mal jemandem zur Last fallen werde. Ich habe keine Familie, ich habe keine direkten Angehörigen. Das heißt, irgendjemand, irgendeine Institution muss mich irgendwann mal auffangen. Mhm. Und das möchte ich einfach nicht. Ich bin gelernter Krankenpfleger oder ich war gelernter Krankenpfleger. Und ich kenne auch die Konsequenzen der Fremdversorgung durch die Folgeerkrankungen. Mhm. Und da war mir einfach klar, ich muss die Konsequenz auch dann tragen, wenn ich weiter rauche und ich habe einen Reinfarkt, dann war es das. Mhm. Dann soll man mich bitte liegen lassen.
So. Also was ich gut verstehe, ist Ihren Wunsch der Autonomie, dass Sie sagen, ich will selbst verantwortlich handeln können und ich will nicht sozusagen in die Verantwortung anderer fallen. Das Gespräch, was wir hier führen, würde ich persönlich sicherlich gerne vertiefen. Jetzt hier auf dem Sender wahrscheinlich eher nicht, weil ich glaube, das würde dann sozusagen in Sphären kommen, die einfach nicht für alle Ohren sind.
Ja, aber ich habe auch den Eindruck, Herr Mühlhaus, Sie suchten das Gespräch gar nicht so sehr, sondern Sie haben sich schon sehr konsequent entschieden und sagen, ich rauche mit so viel Lust und Genuss, dass ich das bis zum Ende durchziehen werde. Und wenn Ende ist, ist eben Ende. Und dann muss mich auch kein Krankenhaus und keine Gesellschaft auffangen. Also dann falle ich denen nicht zur Last. Genau. In Anführungsstrichen habe ich alles schon geregelt. Ja. Und dann rauche ich jetzt eben einfach weiter.
Ja,
geht auch.
So in etwa, ja.
Herr Mühlhaus, danke schön für diesen Einblick aus Köln und wir freuen uns über weitere Anrufe, über weitere Erfahrungen zum Thema Rauchen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Mein Nichtraucherbuch, so heißt das Werk von Dr. Thomas Hering, Lungenfacharzt aus Berlin, der heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mein Gast ist, weil die Zahl der Raucherinnen und Raucher wieder ein bisschen steigt und wir über die Ursachen und die Folgen reden. Gudrun Tüchsen aus Neumünster hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen aus Schleswig-Holstein.
Grüße Sie, Frau Tüchsen. Was möchten Sie uns erzählen?
Ja, ich hatte vorhin schon mit der Dame gesprochen, und zwar habe ich 37 Jahre geraucht. Ich fing auch mit 15 schon an, weil es ja damals auch cool war. Meine Eltern haben natürlich auch geraucht. Und dann war es immer so ein Wunsch von mir. Ich habe immer so gesagt, wenn jetzt eine gute Fee käme und würde mir einen Wunsch erfüllen, dann wäre es das Nichtrauchen. Ich kam einfach nicht davon los, leider auch nicht in den Schwangerschaften. Und ja, und dann war es so, dass meine Schwiegertochter das zweite Kind bekam und ich gesagt habe, also ich möchte diesem, meinem zweiten Enkelkind den Anblick ersparen, dass ich rauche. Mhm. Ja, und dann habe ich mir das Buch gekauft von Ellen Kerr, endlich Nichtraucher, habe das durchgelesen und es hieß immer, irgendwann kommt die letzte Zigarette, die man raucht, man soll auch während des Lesens rauchen. Und ja, das
haben Sie gemacht? Haben Sie während des Lesens dann geraucht?
Ja, aber sie hat nicht geschmeckt. Und die letzte Zigarette, die ich geraucht habe, die hat genauso schlecht geschmeckt wie die allererste. Mhm. Und seitdem, das sind 16 Jahre her, habe ich keine Zigarette mehr angefasst. Träume allerdings sehr oft, dass ich wieder angefangen habe und bin dann unglaublich enttäuscht.
Ja. Darf ich fragen, Frau Tüchsin, ob Ihr Rauchen in der Schwangerschaft Auswirkungen auf die Kinder hatte? Oder sind die ganz gesund und munter zur Welt gekommen?
Nein, die sind alle gesund und munter zur Welt gekommen. Ich hatte es reduziert, aber eben ich war da leider zu schwach, um ganz aufzuhören.
Herr Hering, wie ist das mit Rauchen in der Schwangerschaft?
Ja, ganz klar, das ist ein erhöhtes Risiko für das ungeborene Kind, auch für die Entwicklung der Kinder. Das kann man natürlich im individuellen Fall kaum festmachen, aber man weiß es, wenn man Vergleiche zieht innerhalb von Studien von rauchenden Gebärenden und nicht rauchenden Gebärenden, dass die Kinder sozusagen ungünstigere Voraussetzungen während der Schwangerschaft haben.
Inwiefern hat Ihnen, Frau Tüchsin, denn jetzt dieses Buch geholfen? Also gibt es da Anleitungen, wie man es schaffen kann, aufzuhören? Oder
ja, nämlich? Ja, zum Beispiel eben auch, wie der Ihr Gast vorhin sagte, wem nützt es was, dass ich rauche? Es nützt ja nur den anderen, dass ich mich vergifte. Ich vergifte mich ja quasi. Und wenn man diesen Spruch sagt oder diesen Satz, mir schmeckt die Zigarette, wird darauf hingewiesen, ja, würden Sie denn die Zigarette auch essen? Oder würden Sie die Zigarette auch Ihren Kindern anbieten? Also ich habe meinen Kindern, also das strikt untersagt. Obwohl die beiden Söhne auch geraucht haben, aber meine Tochter nicht.
Hm. So viel zum Thema strikt untersagt.
Ja. Ja, also
kann man dann.
Sie haben es natürlich auch gemacht, das ist klar. Mhm. Das heißt klar. Aber Sie haben das Buch auch gelesen. Und weil Sie gesagt haben, Mama, wir kennen dich gar nicht, nicht rauchend, was steckt dahinter? Sie haben das Buch auch gelesen und haben danach aufgehört.
Mhm. Ich habe ja Ihr Buch, Herr Hering, auch gerade erwähnt, mein Nichtraucherbuch, und da verheißen Sie im Untertitel Nie wieder Lust auf einen Glimmstängel, womit ja ein wesentlicher Aspekt angesprochen ist, nämlich die Lust. Wie kann man sich etwas abgewöhnen, was richtig Lust bereitet, also Freude, Entspannung, Belohnung, gute Gefühle, so wie Sie es uns vorhin beschrieben haben?
Na, letztlich ist das der Prozess einer inneren Bilanzierung, bei der die Priorität des Gesundheitsschutzes gewinnt. Und in diesem Licht sind dann die Lustkomponenten, die am Ende ja geringer sind, als man erwartet, ohne überwiegende Bedeutung. Ja, man hat Studien übrigens gemacht zu der Frage, was ist die Lebensqualität von Rauchern und Nichtrauchern, weil häufig das Argument gesagt wird, na, dann lebe ich eben ein bisschen kürzer, aber meine Lebensqualität ist doch als Raucher besser. Man hat also, es gibt typische, einen regelrechten Katalog der Kriterien, was Lebensqualität ist. Und diesen Katalog hat man für Raucher und Nichtraucher und Ex-Raucher verglichen. Und erstaunlich, die Ex-Raucher haben ihre Lebensqualität angehoben. Ja, das heißt, diese Aussage, ja, ich fühle mich damit besser, ist letzten Endes so etwas wie ein Selbstbetrug, der aufrechterhalten wird, weil die Sucht einen ständig dorthin zwingt. Das ist quasi so etwas wie eine innere Rechtfertigung.
Frau Tüchsin, was hat es denn bei Ihnen ausgelöst? Also was waren die Folgen des Nichtrauchens? War es dann auch eine höhere Lebensqualität und haben Sie sich deutlich besser gefühlt? Oder ging es erst mal am Anfang?
Ja. Am Anfang war ich ein bisschen nervös. Ich habe auch ein paar Kilo zugenommen. Mhm. Aber die Freude nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem Jahr, ich kann es immer noch nicht glauben, Also ich freue mich jeden Tag darüber. Und wenn ich irgendwo irgendwas sehe übers Rauchen, bin ich so dankbar dafür, dass ich mich da nicht mehr mit beschäftigen muss. Dass das aus meinem Kopf raus ist und dieser Stress, ich hatte Stress als Raucher, den habe ich überhaupt nicht mehr.
Also Sie haben zwei typische Motive, die Sie ganz offensichtlich auch stärken. Das eine Motiv ist, ich will ein gutes Vorbild für die Kinder sein. Ja, ich möchte nicht für die anstehenden Enkel dann als Raucher sichtbar sein. Und das andere, was vor allem höhere Bildungsschichten meistens ganz an vorderer Stelle nennen, ist, ich möchte autonom sein. Ich möchte nicht ständig gezwungen sein, nach diesem Glimmstängel greifen zu müssen. Ich möchte mein Leben selbst beherrschen. Zwei starke Motive im Katalog der typischen Motive für den Nichtraucher.
Frau Thyssen, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und da Sie gerade die Bildungsschichten angesprochen haben, Herr Hering, ist eigentlich Rauchen ein soziales Problem?
Ja, bedauerlicherweise ist Rauchen ein stark soziales Problem. Wir wissen, dass die bildungsfernen, niedrigen Einkommensschichten eher mehr rauchen, leider überproportional dann auch nochmal Frauen. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die uns Sorgen macht. Während die bildungsnahen, finanziell besser gestellten Schichten immer weniger rauchen. Dazwischen ist ein Faktor 2. Ja? Also wir haben mehr als ein Drittel der Erwachsenenbevölkerung unter den bildungsfernen Schichten, die rauchen. Und nur ungefähr die Hälfte bei Leuten mit höheren Bildungsabschlüssen. Ja, so in etwa rechnet uns das Robert-Koch-Institut das vor, was hier die entsprechenden Statistiken macht. Und das zu wissen, ist für die Maßnahmen, wenn ich also Hilfsmaßnahmen anbieten möchte, dann muss ich mir einfach im Klaren sein, dass ich auf einen kognitiven Hintergrund treffe, der höhere Bildungsschichten nicht zur Voraussetzung hat. Und außerdem darf es nicht viel kosten.
Sagt der Lungenfacharzt Dr. Thomas Hering, der noch eine Stunde unser Gast ist, weil wir heute über die letzte Zigarette sprechen. Schluss mit dem Rauchen, aber wie? Beständig ist die Zahl der Raucherinnen und Raucher in den letzten Jahren gesunken. Es schien, als hätten Werbeverbote und Warnhinweise auf Zigarettenpackungen ihre Wirkung getan. Aber jetzt greifen wieder mehr Menschen zur Zigarette. Welche Entwöhnungsstrategien können helfen? Das lassen wir uns heute von Dr. Thomas Hering erklären, Lungenfacharzt aus Berlin und Mitglied der Arbeitsgruppe für Tabakprävention, Tabakentwöhnung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Herr Hering, können wir uns jetzt die Werbeverbote und Warnhinweise wieder sparen, wenn doch wieder mehr Menschen rauchen? Auch wenn das nicht ganz so viele sind, wie Sie vorhin erklärt haben bei den Jugendlichen?
Nein, jede Aktivität, um den Tabakabsatz zu bremsen, zu reduzieren und schließlich zu beenden, ist gut und richtig. Dazu gibt es übrigens einen Katalog, der international akzeptiert ist und auch von Deutschland unterschrieben wurde, die sogenannte FCTC, Framework Convention on Tobacco Control, die seit Jahren unterschrieben ist von Deutschland, bloß leider, weil sie nicht wirklich rechtlich bindend ist, schlecht befolgt wird. Mhm. Aber Teil dieser FCTC wären eben zum Beispiel die Werbeverbote. Und natürlich sollen diese Werbeverbote dringend umgesetzt werden.
Annika Hesse schreibt, wie schädlich ist es, immer mal wieder eine Zigarette zu rauchen? Ist eine Zigarette pro Woche bereits schädlich oder eine Zigarette am Tag?
Lässt sich nicht mit einem Satz beantworten, vielleicht aber ein Satz direkt mal voran. Wenn Sie eine Zigarette rauchen, schalten Sie das System der Selbstreinigung der Atemwege, die sogenannten Flimmerhärchen, für 72 Stunden aus. Das heißt, 72 Stunden wird Ihre Bronchialschleimhaut nicht ordentlich geputzt. Wenn Sie das dauernd und ständig machen, dann bleibt einfach immer mehr Dreck hängen, ist klar. Aber eine Zigarette alleine führt schon zu einem Schaden. Jetzt aber zu der allgemeinen Frage, wie schädlich ist wenig Rauchen gegenüber viel Rauchen? Im Prinzip wenig Rauchen, weniger Schaden. Aber das ist leider keine lineare Beziehung. Das heißt, 10 Zigaretten sind nicht 10-mal mehr Schaden und 2 Zigaretten dann nur 2-mal mehr Schaden, sondern bereits wenige Zigaretten führen zu einem beträchtlich erhöhten Risiko. Das weiß man für die Erkrankungen COPD, wir haben es ja vorhin von den Mördern gehabt, COPD und Herzinfarkt. Beim Lungenkrebs weiß man es nicht ganz genau, da sind die Studien einfach schwerer zu machen und liegen letztlich nicht vor. Aber wir wissen, dass jemand, der nur 2, 3, 4 Zigaretten pro Tag raucht, sein Risiko für einen Herzinfarkt bereits auf ungefähr 80% des vollen Rauchens einer ganzen Schachtel erhöht. Wahnsinn. Und so ähnlich ist es bei der COPD auch.
Christine aus Nordhessen fragt oder erzählt, ich habe es geschafft, mit Tabex aufzuhören. Diese Tabletten nehmen einem den Appetit auf das Rauchen. Die wurden schon lange eingesetzt. Grob formuliert, die Nikotinrezeptoren setzt sich der Wirkstoff von dem Goldring ab. Ein Wundermittel, sagt sie, fragt sie. Ist das ein Wundermittel?
Tabex funktioniert ähnlich wie Nikotinersatz und ähnlich wie die vom Tabex abgeleitete und letztlich im Augenblick erfolgreichste Substanz Varenicline, die in Deutschland auch verordnungsfähig ist. Das Tabex besetzt die Cholinergin-Rezeptoren, die Nikotinrezeptoren, und stimuliert sie in Teilen. Das heißt, sie bekommen Tabex und haben ein bisschen so ein Belohnungsgefühl, wie als würden sie rauchen. Gleichzeitig sind aber die Rezeptoren besetzt. Das heißt, wenn sie jetzt noch Nikotin dazugeben, dann sagen die Rezeptoren, vielen Dank, ich bin schon besetzt, bei mir kannst du nichts mehr ausrichten. Der Vorteil von Tabex, das war in Osteuropa sehr verbreitet, ist auch jetzt immer noch selbst sehr verbreitet. Und der Vorteil ist, es ist sehr billig. Ja, es gibt keinen Patentschutz da drauf, kann man also frei verkaufen. In Deutschland ist es neuerdings auch zugelassen, allerdings zu einem hier dann doch ein bisschen höheren Preis. Der Nachteil ist, die Dosierung ist ein bisschen unbequem. Das dringt schlecht ins Gehirn ein, die Blut-Hirn-Schranke wird schlecht überschritten. Das heißt, das Aufdosieren ist ein bisschen umständlich mit vielen, vielen Tabletten. Aber letzten Endes ist das auch ein adäquates Mittel und kann genauso eingesetzt werden wie Nikotinersatz oder Varenicline.
Roland Weber ruft uns an aus Kaiserslautern. Guten Morgen, Herr Weber.
Ja, guten Morgen. Ja, ich rufe an, weil ich doppelt betroffen bin. Einerseits eben erfolgreich lange stark geraucht und jetzt seit Jahrzehnten Nichtraucher. Ich bin doppelt betroffen, weil ich auch 39 Jahre lang Suchttherapie gemacht habe. Alkohol, Medikamente, Drogen. Und die letzten 15 Jahre war ich zuständig für die indikative Gruppe Nichtrauchen. Also ich würde aber lieber zum Haupt.
Entschuldigung, Sie haben Suchttherapie gemacht als Therapeut oder als Patient?
Ja, als klinischer Psychologe und Psychotherapeut.
Okay. Mhm.
Ja, vielleicht ganz kurz zum Fachlichen. Das klingt jetzt großspurig, aber ich, Herr Dr. Hering, ich finde es fantastisch, Ihre Kompetenz und auch Ihre Art, wie Sie das vermitteln. Das kann ich nur von Neid ablassen. Ich selber bin jetzt 70 Jahre alt und ein Rentner. Aber wie gesagt, ich finde es toll. Ne? Aber vielleicht, ich glaube, Sie wollen eher von meinen Rauchererfahrungen, also als Betroffener, hören.
Ja, gerne.
Ja, also ich habe relativ früh angefangen mit 18. Hab dann lange geraucht, auch sehr süchtig, eine Schachtel Marlboro. Einstieg war, wie es, ich habe jetzt die anderen Leute mitgehört, Einstieg war, damals war Rauchen wirklich eine Image-Geschichte. Man hat auch sich mit der Marke identifiziert, Rothändler und so, ne, und Goloas für die Künstler und so, ne. Und ja, hat lange geraucht. Stimmt. Dann im Studium habe ich natürlich ein bisschen nachgedacht, Psychologiestudium ist ja schädlich. Vom Kopf her war mir immer alles klar, wie es bei Süchtigen oft ist, vom Bauch her natürlich nicht. Mit allem Selbstbetrug, was ja auch der Herr Hering wunderbar dargestellt hat. Und dann habe ich aufgehört mit Rauchen, ich weiß nicht mehr genau, fünf Jahre vor 1980, drei Jahre vorher und habe aufgehört, bin aber dann rückfällig geworden, wobei ich immer wieder, in meinen Kursen gesagt habe, Rückfälle gehören auch oft dazu. Man darf sich da nicht verurteilen, man muss analysieren, neu anfangen, immer wieder aufstehen, aber nicht 50 Mal aufstehen, nur zweimal aufstehen. Und dann habe ich 1980 endgültig aufgehört und das gehört auch zum Thema. Die Gründe, dass ein Raucher aufhört, sind leider ganz dünn. Ein Alkoholiker, ein Drogenabhängiger hat massive Probleme, aber der hört nicht auf, weil er nicht kann, weil das Endomorphinsystem noch tiefer drin steckt, vor allem bei harten Drogen. Aber der Raucher meint, ja, ob ich in 10 Jahre Krebs kriege, das weiß ich ja nicht, das spüre ich ja nicht. Meine Gründe waren also banal. Ich habe lange damals, wie Sie es gehört hat, lange Haare gehabt Und wenn ich morgens aufgewacht bin, lagen die Haare in meinem Gesicht und haben gestunken. So, ja, und das hat mich dann, und natürlich auch die Vernunftsgründe, dass man weiß, es ist schädlich, bla bla bla. Und ein anderer Grund war sicher auch, dass man gemerkt hat, dass man kurzatmiger ist. Also wenn ich die Treppe zur Uni hochgelaufen bin in Trier, da ist man ja hoch zum Schneidershof gelaufen, eine steile Treppe, dann hat man es gemerkt. Mhm. Und man merkt auch beim Nichtrauchen sehr schnell den Effekt. Also schon nach ein paar Wochen oder nach zwei, drei Wochen, dass man, ist immer gut dann auch Sport zu treiben und den Körper zu spüren. Ne? Und dann, ich habe auch als Therapeut natürlich zugehört, das Spektrum von Ihren Zuhörern ist ja sehr, sehr weit. Ja. Der eine hat sofort aufgehört ohne Therapie, was mich beeindruckend finde. Der andere ist furchtbar krank und hört trotzdem nicht auf. Das Spektrum, ich glaube, dass jeder Süchtige, egal jetzt welches Suchtmittel, ganz individuell ist. Und das hat mir beim Hering auch, Herrn Dr. Hering auch gefallen, wie er darauf eingeht, auf diese ganz spezifische Geschichte.
Das ist ganz sicher so mit der Individualität, Herr Weber. Und bei Ihnen geht mir gerade so durch den Kopf, ich finde es so schön, dass Sie nochmal zusammenfassen, wie man so als Raucher denkt. Man kennt alles, man weiß, das ist nicht gut, das tut mir nicht gut. Und trotzdem raucht man weiter. Herr Hering, wie lässt sich die Macht der Gewohnheit brechen? Das ist doch ein unheimlich starker Sog. Und also ne, links ist alles klar, aber rechts ist der Bauch und die Macht der Gewohnheit, die sagen, ach nö, so eigentlich lecker raus, jetzt noch eine Ziggi.
Erstmal vielen Dank für die netten Komplimente, die ich von Ihnen gehört habe. Und meine Frage liegt mir natürlich als erstes auf der Zunge. Waren Sie noch Raucher, als Sie selbst Raucherentwöhnungskurse betreut haben?
Herr Weber.
Ich habe ganz kurz, nachdem ich angefangen mit der ersten Klinik, wahrscheinlich war das auch ein Grund. Ich wollte einfach als Therapeut gut sein, ne? Ja, voilà. Und das sollte man auch.
Ja.
Und,
also hier haben wir ein Motiv, pardon, dass ich Ihnen ins Wort falle. Es gibt ja eine Reihe von Motiven. Sie kehren letztlich immer in unterschiedlicher Reihenfolge wieder. Ein Motiv ist die Gesundheit und das sich besser fühlen. Die Symptome in der Tat wären ja auch besser, wenn ich aufhöre zu rauchen. Dann halbiert sich der Husten und der Belastungsluftmangel in der Größenordnung von 4 Wochen. Dazu gibt es einigermaßen belastbare Daten. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt ist, ich möchte mit meinem inneren Bild in Einklang sein. Ich möchte also ein gutes Vorbild sein. Und wenn da ständig eine Dissonanz besteht zwischen, wie möchte ich eigentlich sein und wie bin ich denn erkennbar, dann ist das etwas, was man auflösen möchte. Und wenn man das über das Entwöhnen auflösen kann, dann ist das ein sehr starker Faktor. Ganz wichtige andere Motive sind, und gerade wenn wir, sagen wir mal, weniger betuchte Raucher haben, ist das ein ernsthaftes Motiv, ich will Geld sparen. Das ist ein Haufen Geld. Das sind im Augenblick wahrscheinlich in der Größenordnung von 2.500 Euro, die pro Jahr verraucht werden.
Also Päckchen kostet 8 Euro.
Ja, also ich habe es im Augenblick gerade nicht auf dem Schirm, aber dann kann man es sich ja multiplizieren mit 365. Dann weiß man in etwa, wo man da landet. Und das ist für jemanden, der ohnehin mit dem Heller rechnen muss, ein ernsthaftes Geld. Und damit kann man sich Wünsche erfüllen. Also man kann ganz klar sagen, komm, jeden Tag schmeiße ich 8 Euro in ein Marmeladenglas, das steht bei mir auf dem Küchentisch und dann sehe ich einfach, wie der Pegel steigt und wenn das Glas voll ist, dann kann ich, was weiß ich, nach Mallorca fahren oder welcher Wunsch auch immer das ist. Also es gibt eine Reihe von Motiven und da ist jeder natürlich anders gestrickt. Bei den Entwöhnungsmaßnahmen, und das wissen Sie als Profi natürlich selbst, kommt es darauf an, dass jeder seine eigenen Motive entdeckt und diese verstärkt. Das heißt, ich muss nicht den Motiven meines Nachbarn nachhetzen, sondern ich muss entdecken, was ist mir wichtig, warum ist mir das wichtig und dann kann ich daraus auch Kraft bekommen für die Umsetzung.
Herr Weber, danke schön für den Anruf aus Kaiserslautern. Wir gehen gleich mal in die Praxis von Thomas Hering hier in Berlin-Tegel und lassen uns mal ganz genau erklären, wie Sie Menschen dabei helfen, von der Zigarette wegzukommen. In der Werbung versprechen Zigaretten Freiheit, Lässigkeit, Coolness. In der Realität haben sie massive gesundheitliche Folgen. Rund jeder 6. Todesfall hierzulande geht auf das Konto des Rauchens. Darauf machte in dieser Woche der Welt-Nichtrauchertag aufmerksam und darüber reden wir. wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit dem Lungenfacharzt Thomas Hering. Was passiert, wenn ich zu Ihnen in die Praxis komme nach langem Überlegen und nachdem ich mich auch vielleicht ein bisschen geschämt habe und gar nicht weiß, soll ich jetzt gehen, soll ich nicht gehen? Also ich komme zu Ihnen in die Praxis in Berlin-Tegel und sage, guten Tag, ich möchte mir das Rauchen abgewöhnen. Was machen Sie mit mir?
Aha, zunächst mal ein Wort zum Schämen. Ja, das geht vielen so, dass sie das Gefühl haben, das ist eine Charakterschwäche. Oder bitte befreien Sie sich von diesem Gedanken. Raucher sind meistens in Zeiten, in denen die Eigenverantwortung noch gar nicht richtig ausgeprägt war, also in der frühen Jugend, so ist es mir jedenfalls selbst gegangen, geködert worden in eine Sucht und sind dann in dieser Sucht, dieser doppelten Sucht, habituelle Konditionierung und regelrechte Nikotindrogenabhängigkeit, sind sie gefangen und kommen nicht raus. Das ist eine Krankheit. Ja? Die Abhängigkeit vom Rauchen ist eine regelrecht akzeptierte Krankheit. Wir kodieren sie. Wir müssen alle, als Ärzte müssen wir alle Krankheiten, die wir behandeln, auch kodieren. Und da ist es die F17.2. Sie können also auch zu Ihrem Arzt gehen und sagen, Herr Doktor, ich habe F17.2, was soll ich machen?
Ja? Cool. Finde ich gut. F17.2. Ja, so, jetzt habe ich F17.2, was soll ich machen? Wie geht es dann weiter?
Das Nächste ist, ich würde versuchen, bei Ihnen rauszufinden, wie stark ist denn tatsächlich schon Ihr Entschluss? Wie sehr sind Sie entschlossen, diesen Gedanken zu folgen? Ist das eine Tageslaune oder ist das vielleicht einer Begegnung geschuldet, die gerade stattgefunden hat? Oder welche Substanz hat das? Das ist das eine. Und das Zweite ist, ich versuche mit Ihnen rauszufinden, welche der beiden Suchtkomponenten ist denn bei Ihnen die stärkere? Mhm. Dazu kann ich eine spezifische Frage stellen. Ich frage also jetzt nach der Drogensuchtkomponente. Und die Frage dazu lautet, wie lange braucht es nach dem Erwachen morgens, bis Sie die erste Zigarette rauchen? Und wenn die erste Zigarette innerhalb von 10, 20 oder auch 30 Minuten geraucht werden muss, dann haben Sie eine hohe Drogensuchtkomponente gegenüber dem Nikotin. Das bedeutet für mich im Rückschluss, was auch immer ich auf der anderen Seite, nämlich dem Umlernen zum Nichtraucher, mache, ich muss es wahrscheinlich medikamentös unterstützen. Mhm. Ja, ich muss also diesen starken Impuls, den der Körper mir gibt, damit ich keine Entzugserscheinungen habe, den muss ich zumindest für mehrere Wochen, meistens rechnet man ungefähr mit 3 Monaten, muss ich ihn ausschalten und werde dann sehen, ob ich Nikotinersatz oder Varenicline verordne. Das sind die beiden gängigsten. Oder auch das eben schon erwähnte Cytisin, also was in Osteuropa als Tabex bekannt ist. Ich habe also dann eine Vorstellung, wie stark ist Ihre Sucht, wie groß ist das Problem und auch wie stark ist Ihre Motivation. Wenn ich bei der Motivation zweifle, dann stelle ich durchaus auch mal die Aufgabe, komm, wir sehen uns in 4 Wochen wieder und du reduzierst einfach mal bis dahin. Du kannst zum Beispiel auch durch Ersatz von Zigaretten mit Nikotinersatz, ja, also ich kann eine Zigarette ja auch ersetzen, indem ich zum Beispiel 2 Sprühstöße von einem Nikotinpräparat in die Wange sprühe und damit mehr Nikotin verschaffe. So kann ich das Problem schon ein bisschen umlagern. Für mich als Arzt ist es dabei wichtig zu sehen, wie konsequent machst denn du das als Patient auch?
Sofort
wie stark bist denn du da schon motiviert? Und das gibt mir also ein gutes Bild davon, wie wir mit welcher Methodik wir weiterkommen.
Sofort Zwischenfrage, die E-Zigarette, könnten Sie mir auch zu der raten in dieser Zeit?
Die E-Zigarette ist ein in den letzten Jahren doch sehr kontroverses Thema, in Deutschland sehr umstritten, auch innerhalb der eigenen Fachgesellschaft. Ich will Ihnen hier vielleicht ein bisschen die Überlegungen, die man haben kann bei der Entscheidung, darlegen.
Und wir müssen klären, was ist die E-Zigarette?
Aha, ja, na gut. Bitte. Also die E-Zigarette im Prinzip ist eine kleine Apparatur, in der nicht Rauch produziert wird, sondern Dampf produziert wird. Im Wesentlichen passiert das, indem eine Trägersubstanz, das ist Propylenglykol, also Disco-Nebel letzten Endes, angereichert mit Nikotin, meistens mit Nikotin und mit Geschmacksstoffen, eben diesen Dampf produziert. Und dann inhalieren Sie das. Das Ritual ist ähnlich wie beim Rauchen. Sie haben da was, woran Sie ziehen können. Das bedient auch so ein bisschen den Wunsch nach der Fortsetzung der alten Gewohnheiten. Und mit dieser E-Zigarette können Sie sich Nikotin verabreichen. Unter diesem Gesichtspunkt wird sie regelrecht auch in Betracht gezogen für die Entwöhnung. Die Unterschiede gegenüber Entwöhnungsmedikamenten und der E-Zigarette sind nicht groß. Es gibt aber eine sehr große Studie, die eine gewisse Überlegenheit gezeigt hat von Peter Hayek. Das ist schon ein paar Jahre zurück, aber das ist klar. So. Es gibt aber durchaus auch Stimmen, die sagen, die E-Zigarette produziert ja dann vielleicht auch noch andere Substanzen, die wir vielleicht auch noch gar nicht kennen. So lange gibt es sie noch nicht und es könnte da auch sich erweisen, dass es ein ähnliches Risiko gibt wie bei den Tabakzigaretten. Ich glaube das persönlich nicht, aus einem ganz simplen Grund. Aus der E-Zigarette kommt eine Anzahl von Substanzen, die sich im allenfalls zweistelligen Bereich bewegt. Sie werden also sich erinnern, dass die Tabakzigarette in dem Bereich von tausender Substanzen, hochkomplexe Substanzen, giftige, toxische Substanzen hat. Bei der E-Zigarette sind es sehr viel weniger. Inzwischen wächst auch das Wissen über die doch geringere Schädlichkeit der E-Zigarette. Dennoch ist das nicht vom Tisch, das kann man gar nicht verneinen. Und da setzt jetzt meine ärztliche Überlegung ein. Je näher Sie mit dem Rauchen, mit dem fortdauernden Rauchen, an einem wirklich hohen Risiko für Ihre Erkrankung sind. Also um Ihnen ein Beispiel zu geben, Ihre Lunge ist mit der COPD-Erkrankung weitestgehend aufgebraucht und ich sehe den Moment kommen, wo Sie nicht mehr genügend Atemvolumen haben werden durch das Rauchen, sodass das mit dem Leben nicht mehr vereinbar ist. Sie werden also voraussichtlich dann in absehbarer Zeit sterben. Und in einer solchen Situation treten die potenziellen Risiken der E-Zigarette in den Hintergrund. Das ist einfach total, das hat dann einfach keine Bedeutung mehr.
Weil es dem Ende zugeht.
Exakt. Und an dieser Stelle, und das ist mir wirklich wichtig, diese Aussage, rate ich tatsächlich, dann kannst du umschalten auf die E-Zigarette. Mhm. Dann nimm bitte auch eine mit Nikotin, damit dein Impuls zur Tabakzigarette zu greifen tatsächlich weggenommen wird. Aber ganz wichtig ist, bitte dann null Tabakzigaretten.
Das wollte ich fragen. Also ich muss dann wirklich auf 100% umschwenken.
Exakt.
Ich darf dann nicht noch eine normale Zigarette rauchen, wenn ich schon bei der E-Zigarette bin.
Exakt. Wir hatten es vorhin ja schon besprochen. Der niedrige Tabakkonsum hat ein immer noch vergleichsweise hohes Risiko. Und deswegen darf er neben der E-Zigarette nicht mehr stattfinden. Nur dann ist zu erwarten, dass ein gesundheitlicher Benefit, wie ich ihn eben geschildert habe, tatsächlich auch zu eintritt.
Ich bin immer noch bei Ihnen in der Praxis. Wir reden immer noch über die nächsten Schritte. Muss ich dann oder kann ich bei Ihnen dann ein Seminar machen? Mache ich das mit einer Gruppe? Wie läuft das ab? Ist das wieder individuell? Komme ich einmal die Woche? Komme ich gar nicht, es geht's online.
Ja, also das ist ganz, also es gibt, wenn Sie so wollen, ein Menü der Mittel, die wir einsetzen können. Und nicht für jeden ist jedes richtig. Was wir wissen, ist, dass die gruppengestützte, wir sagen psychosoziale Intervention, also tatsächlich das Umlernen, das Absolvieren eines Nichtraucherführerscheins, wo Sie einfach für jede Aktion, die da nötig ist, eingeübt werden. Mhm. Ja? Also ein Gruppenseminar, meistens, also bei uns sind es 3 Termine im Abstand von jeweils einer Woche, ist die wirksamste Maßnahme überhaupt. Wenn man das vor allem im Rahmen einer ärztlichen Praxis macht, wo dann auch die unterstützenden Medikamente leicht verschrieben werden können, dann kommen wir zu langfristigen Abstinenzquoten. Wir messen immer nach 12 Monaten von in der Größenordnung von 50%, was für eine solche schwere Suchterkrankung ein wirklich gutes Ergebnis ist. Alle anderen Interventionen, die ich auch zur Verfügung habe, rangieren dahinter, was die Erfolgsquote angeht. Mhm. Aber bevor ich jemanden sage, komm zum Seminar und der sagt, oh, ich wohne weit weg, im Seminar fühle ich mich sowieso nicht wohl und außerdem habe ich Schichtdienst und ich kann da nicht hinkommen, dann muss ich für den ja auch was haben. Ja? Und da gibt es, um es jetzt kurz zu machen, vielleicht. Einerseits gibt es das sogenannte BZGA-Nichtrauchertelefon. Die machen eine gute Arbeit. Ja, da werden sie nicht bloß als Anonymous abgefertigt, sondern die legen eine Akte von ihnen an, sie rufen wieder an und. Also die machen eine gute Qualität. Das ist ein akzeptabler Weg. Und neuerdings gibt es Apps. Wir leben ja alle im Zeitalter der Mobiltelefone und der Apps. Mhm. Und es gibt inzwischen wissenschaftlich geprüfte und wie ein Arzneimittel zugelassene Apps, die sogenannten DIGAs, digitale Gesundheitsanwendungen, die der Arzt verordnen kann. Die sind, wenn Sie sie kaufen, teuer. Das ist richtig teures Geld, was da bezahlt werden müsse. Aber das übernimmt Ihre Krankenkasse, wenn Ihnen das der Arzt verordnet.
Ah ja.
Wenn Sie also F17.2 haben und für die Gruppe nichts sind, dann kann der Arzt sagen, okay, dann verordne ich dir die App. Da gibt's im Augenblick gibt's Nichtraucherhelden-App und die Smoke-Free-App. Und dann bekommen Sie das aufs Rezept, gehen damit zur Krankenkasse. Die Krankenkasse gibt Ihnen den Freischaltcode und Sie legen sofort los.
Letzte Frage für diese Runde. Was kostet es bei Ihnen, die Entwöhnung zu machen? Und übernimmt auch das die Kasse, so wie sie die App übernehmen würde, wenn der Arzt sie verschreibt?
Gute Frage, bedauerliche Antwort. Die Krankenkasse übernimmt auf Antrag einen Teil. Was kostet es? So ein Kurs kostet ungefähr die Kurse um die 300 Euro. Das ist, es gibt mehrere, auch in Berlin. Ich betreibe eine Website, wo Sie die alle sehen können. Die heißt rauchfreiinberlin.de. Und da sehen Sie, wann der nächste Kurs wo ist. Also wenn Sie jetzt aus dem Berliner Bereich sein sollten, natürlich. Und die Kurse kosten alle immer so um die 300 Euro. Und davon übernimmt die Krankenkasse nach § 20 SGB 5, das ist der sogenannte Präventionsparagraph, einen Teil. Und dieser Teil ist irgendwas zwischen 80 oder auch mal 150 Euro. Also ein Teil eben. Damit sind die Medikamente, die dann gebraucht werden, noch nicht getragen. Die darf die Krankenkasse derzeit noch nicht übernehmen.
Da war ich drauf auf der Seite Rauchfrei in Berlin. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist der allererste Satz, du schaffst es. Das fand ich sehr schön. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer für Ihre Fragen, Ihre Anregungen, Ihre Erfahrungen. Und wenn Sie lieber schreiben, dann bitte an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema, die letzte Zigarette. Deutschlandfunkkultur mit dem Lungenfacharzt Thomas Hering aus Berlin über die letzte Zigarette. Ines aus Niedersachsen fragt und erzählt, mein Mann hatte 15 Jahre nicht mehr geraucht, dann jedoch leider wieder vor 7 Jahren damit begonnen. Er ist selbst darüber nicht glücklich, schafft es aber nicht aufzuhören. Mein Vater ist an Lungenkrebs mit 59 Jahren verstorben. Diese schlimme Erfahrung will ich meinem Mann und auch mir ersparen. Wie motiviere ich meinen Partner, endgültig vom Rauchen loszukommen? Herr Hering, was macht man da als Partnerin, als Partner?
Also das wichtigste Element dieser Frage ist, dass sie schildert, er ist selbst damit nicht glücklich. Ja. Wenn jemand einen anderen motivieren möchte, irgendein Verhalten zu ändern, dann ist das letztlich ein Übergriff. Ein Eingriff in die Autonomie des anderen.
Eine Gängelung also, vielleicht auch.
Eine Gängelung und als pubertierender Raucher würde man sagen, leck mich doch am Arsch, ich mache, was ich will. Ja, lass mich einfach in Ruhe. Ja, und so eine ein Widerspruch kommt natürlich letzten Endes vielleicht nicht mit dem Vokabular, aber mit der inneren Haltung auch beim Erwachsenen vor. Dieses wissend möchte ich trotzdem das Verhalten meines Gegenübers, meines Partners, wie auch immer, ändern. Und was kann ich da tun? Und da ist die wichtigste Regel überhaupt, respektiere die Autonomie deines Gegenübers. Das heißt, was auch immer du mit ihm besprichst, kann niemals lauten, du weißt doch, dass das besser ist. Also jegliche Art von Missionierung oder Besserwisserei oder Belehrung ist eher kontraproduktiv. Das werden Sie wahrscheinlich auch selbst schon erlebt haben. Ja. Was mache ich stattdessen? Mhm. Es gibt die vorhin schon erwähnte Gesprächstechnik des Motivational Interviewing. Das klingt geheimnisvoll, ist aber im Grunde ganz simpel. Wann immer ich das Verhalten eines anderen ändern möchte, muss ich gucken, wie sehr möchte er es denn selbst vielleicht ändern? Warum könnte es für ihn gut sein, es zu ändern? Und ich nehme mal ein völlig anderes Beispiel. Ich habe, die Kinder, die zu Hause, die einfach ihre Stube aufräumen sollen. Ja, und sie machen es nicht und es liegt immer alles drunter und drüber und fängt schon an zu stinken. Ja, was mache ich? Ich kann sie natürlich regelmäßig zusammenscheißen und das wird vielleicht vor lauter Furcht dann auch mal zu kurzen Effekten führen. Aber ich kann auch Motivational Interviewing anwenden.
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt sind Sie gespannt. Und das beginnt damit, dass sie ihr Kind, es muss natürlich, sagen wir mal, ein gewisses Verständnis schon mitbringen, fragen, Was wäre denn besser, wenn du dein Zimmer aufgeräumt halten würdest?
Nix, sagt das Kind.
Dann sagt das Kind, ah, du machst Tricks mit mir. Und das ist, ja, vielleicht, klar, ist ein Trick, aber trotzdem, beantworte doch einfach für dich selber die Frage, was wäre denn besser. Und sie werden feststellen, dass das Kind dann sagen wird, dann finde ich meine Sachen leichter und dann schimpfst du nicht so oft. Also sie werden feststellen, da kommen positive Antworten und genau dasselbe erleben sie mit Rauchern. Sie gehen, was weiß ich, hier vorm Sender, vors Haus und da steht ein ausgesperrter Raucher und muss da draußen seine Zigarette rauchen und sie gehen einfach mal freundlich hin und sagen, darf ich Ihnen eine vielleicht für Sie ungewöhnliche Frage stellen? Sagt er natürlich, weil sie so nett lächeln, ja. Und dann haben sie schon mal eine positive Atmosphäre und dann sagen sie, ich sehe Sie rauchen. Mal angenommen, Sie würden nicht rauchen, was wäre denn für Sie das Gute daran, dass Sie nicht rauchen? Und Sie werden feststellen, dass Sie praktisch immer sofort ernsthafte Antworten bekommen. Und das ist die Basis für die Fortsetzung des Gesprächs. Das Gespräch besteht nur aus Fragen, immer im Konjunktiv, also immer, was wäre, wenn du würdest. Und es besteht immer im Loben. Wann immer jemand sagt, das wäre toll, stimmt, das kann ich unterstützen. Also wann immer Sie ein Element finden, wir finden die Gold Nuggets sozusagen, also die Motivatoren, die der Raucher selber für sich hat, und die unterstützen Sie. Und das Gespräch endet immer mit einem irgendwie noch so kleinen positiven Schritt. Und wenn es auch nur die Aussage ist, dann kann ich Ihnen vielleicht mehr Informationen geben.
Da wir über die Kinder jetzt gerade mal ganz kurz gesprochen haben, in einem anderen Zusammenhang trotzdem wieder zurück. Wenn so ein Kind jetzt dem Papa oder der Mama so ein Glücksstein oder so ein Kraftstein oder irgendwie sowas mitgibt, ist das albern oder ist das auch nett?
Nein, das ist ein man sagt Kunstgriff, aber es ist eigentlich eine ganz authentische, ehrliche Art, hier eine Unterstützung zu bekommen. Wenn eine Mutter raucht und sagt, ja, und es ist mir so blöd und mein Kind möchte eigentlich auch nicht, dass es raucht und die lernt ja auch in der Schule, dass es nicht gut ist und. Ja? Dann empfehle ich, lass dir doch von deinem Kind auch Kraft geben. Und diese Kraft lässt sich eben symbolisieren durch einen kleinen Gegenstand. Das kann ein kleiner, schöner Stein sein oder ein Armbändchen oder ein Ring oder so. Irgendetwas, was das Kind mit Liebe der Mutter gibt und was der Mutter dann die Gelegenheit gibt, immer wenn sie den Rauchimpuls hat, kurz nochmal den Stein anzufassen oder das Bändchen anzufassen und sich daraus ein bisschen Motivation zu holen, diese eine Zigarette nicht zu rauchen.
Barbara fragt, ist Selbstdrehen weniger schädlich als Biotabak? Also immer Biotabak ist?
Also die Zigarettenindustrie versucht natürlich, ihre Produkte irgendwie immer zu profilieren und ihnen dann am Ende auch noch gesunde oder gesündere Eigenschaften zu verleihen. Das ist leider durch nichts zu erhärten. Okay. Bedauerlicherweise, wann immer sie Biostoffe verbrennen und das einatmen, werden sie die entsprechenden Krankheiten bekommen. Und ob das Tabak ist oder ob das die afrikanischen Frauen sind, die Holzkohle in ihren Hütten verbrennen, damit sie kochen können und diesen Rauch einatmen, die Krankheiten sind immer die gleichen.
Zweite Frage von Barbara. Der Nachteil vom Nichtrauchen ist die Gewichtszunahme, Essen als Belohnung, verbunden mit der Frage, die ich dahinter immer nennt, vermute. Wie kann man das denn verhindern, dass man... Eben, dann hast du Gummibärchen und Kuchen und ich weiß nicht was. Wir haben angefangen mit der Möhre.
Ich will Ihnen so eine Hilfestellung zum Verständnis geben. Das Nikotin in den Zigaretten funktioniert so ähnlich wie Schilddrüsenhormon, was den Stoffwechsel angeht. Das heißt, es sorgt dafür, dass Ihr Stoffwechsel ein bisschen mehr von den zugeführten Kalorien, also den Schrippen, die Sie essen, in Wärme verwandelt wird und nicht in Hüftspeck. Die Menge ist ungefähr pro Zigarette 10 Kalorien, 10 Kilokalorien. Ja? Wenn Sie pro Tag 20 Zigaretten rauchen, dann sind das 200 Kilokalorien, die sie sozusagen künstlich abführen. Ein, wenn auch hochgiftiges, aber durchaus effektives Schlankheitsmittel, die Zigarette. Wenn ich jetzt aufhöre zu rauchen, dann ist das so, wenn ich ansonsten identisch weiter esse. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass hier der Schwenk von Haribo statt Marlboro stattfindet, sondern dass einfach nur so weiter gegessen wird wie immer. Dann haben sie im Prinzip 200 Kalorien mehr zu sich genommen. Und das führt im Mittel zur Gewichtszunahme von ungefähr einer Kleidergröße. Mhm. Ja, also 4-7% mehr an Gewicht. Ich empfehle in der Phase direkt nach der Entwöhnung, das einfach im Kalkül zu haben und zu sagen, akzeptier's halt. Na, dann hast du halt eine Kleidergröße mehr, aber du bist diese bedrohliche Krankheit der Tabaksucht nach einem Jahr los und dann kannst du ja immer noch an die Diät gehen und kannst das wieder abbauen. Ja? Manche sagen, ich fühle mich jetzt so fit, dass ich ein bisschen mehr Sport machen kann, das will ich auch und bin ja leistungsfähig, die nehmen gar nicht zu. Also es gibt, dieses Thema ist ein Thema, mhm, aber eben ein begrenztes Thema.
Schluss mit dem Rauchen aber, wie das beschäftigt uns heute bei Deutschlandfunk Kultur mit dem Lungenfacharzt Dr. Thomas Hering und am Telefon ist Birgit Neppel aus Berlin. Guten Morgen, Frau Neppel.
Guten Morgen.
Raucherin, Ex-Raucherin.
Jein.
immer noch ein bisschen Raucherin.
Immer noch ein bisschen Raucherin. Okay. Mein Problem ist, ich habe schon relativ oft aufgehört, schaffe das auch für 6-7 Monate ganz gut. Dann kommen irgendwelche Ereignisse, mit denen ich nicht klarkomme oder auch jetzt mit Putin, mit Corona, wo ich dann mir denke, ach, hat doch alles keinen Sinn. Mhm. Und greife dann wieder zur Zigarette. Die Zigarette ist so ein bisschen mein Seelentröster.
Mhm. Und das Schlimme ist, Ereignisse finden sich immer, wenn man sucht,
ja,
oder?
Das ist, ja, das ist, ja, man muss nicht unbedingt suchen, aber die finden sich immer wieder. Mhm. Und ich bin das erste halbe Jahr total motiviert und denke mir, diesmal schaffe ich es. Ich fange nie wieder an. Aber bin auch am Überlegen, ob es dann Sinn macht, dann wirklich ein Nikotinspray zu nehmen. Also hatte ich jetzt in der Sendung gehört von ja. Dr. Hering, ob sowas dann Sinn machen würde, weil meine Gedanken kreisen dann nicht nur so eine Stunde. Ich möchte jetzt eine rauchen, sondern das beschäftigt mich dann über Tage.
Wie haben Sie es denn bisher geschafft? Ja. Wie haben Sie es denn bisher geschafft?
Das erste Mal habe ich aufgehört mit Hypnose. Mhm. Das war sehr effektiv und ansonsten, ich gehe jährlich Heilfasten und da höre ich grundsätzlich auf. Also ich kann, wenn ich was vorhabe, von einem Tag auf den anderen aufhören, aber ich kann es nicht durchziehen. Mhm. Also das längste waren mal 9 Monate. Immerhin. Und fange dann immer wieder an.
Ja.
Und ich möchte nicht mehr rauchen. Das ist aber, ja, dadurch, dass es so ein bisschen Seelentröster ist.
Ja, ja.
Ich weiß auch nicht, inwieweit Suchtpotenzial vererbbar ist. Also es ist auch ein Problem, wie ein Herr vorher auch schon geschildert hat. Er ist damit aufgewachsen, gezwungen worden. Also ich bin nicht gezwungen worden, aber ich bin damit aufgewachsen.
Mhm. Herr Hering, Intervallraucherin.
Ja, vielleicht die erste Frage, die Sie gestellt haben, gleich mal abgehandelt. Das Nikotinspray würde mir für Sie nicht als erstes einfallen. Diese Medikamentenersatzstrategie ist für die Raucher in erster Linie, die morgens aufwachen und schon die ersten 30 Minuten nicht aushalten ohne eine Zigarette. Für die wäre das, unter diese Gruppe fallen sie ja nun überhaupt nicht. Also da würde ich mir keinen großen Erfolg davon erwarten. Sie haben so ein bisschen klar gemacht letzten Endes, sie brauchen irgendwo etwas, was ihnen in der Situation gut tut, um eine für sie kritische oder belastende Situation durchzustehen oder besser zu ertragen. Und deswegen würde ich mich auf die Suche machen nach etwas Gesünderem, was Ihnen an dieser Stelle auch helfen könnte. Eine Selbstbelohnung, die Ihnen die sie glücklich macht und die sozusagen ihre persönliche Seele, die ich jetzt natürlich nicht kenne, streichelt. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, Sie könnten, und das ist wirklich ein erfundenes Beispiel und eine gedachte Idee, die muss jetzt für Sie gar nicht passen, aber nur um das ein bisschen zu illustrieren. Sie könnten zum Beispiel sagen, ich kaufe mir dieses sündhaft teure Halstuch von Hermes und was ich mir nie leisten würde und tue es um den Hals und freue mich einfach daran. Oder Sie sagen, ich gehe jede Woche zum Blumenladen um die Ecke und ich sorge dafür, dass bei mir immer frische Blumen auf dem Tisch stehen. Wenn das ihren Nerv trifft, ja, oder ich will Ihnen ein anderes Beispiel geben, Sekretärin, die war sogar im Medizinbereich Sekretärin, die hat folgenden Kunstgriff gemacht, die hat einfach für Lob gesorgt, ja, die hat an ihren kleinen Dokumentenbehälter, der da am Schreibtisch immer steht, diese hässlichen Plastikdinger, hat die vorne ein Schild gemacht und da hat sie drauf geschrieben, seit dem so und so vielten bin ich Nichtraucherin und ich bin stolz drauf. Ja. Und das hat dazu geführt, dass wann immer jemand an ihrem Schreibtisch vorbeikam, das auch gesehen hat und einfach gesagt, hey, Glückwunsch, toll. Ja. Ach, cool. Und sie hat sozusagen dafür gesorgt, dass ihre Seele gestreichelt wird, um jetzt den Bogen wieder zu Ihnen zurückzubringen. Das sind natürlich jetzt keine konkreten Empfehlungen, die genau Sie jetzt für sich so übersetzen sollen. Aber Sie merken schon, in welcher Richtung ich ticken würde, wenn ich mit Ihnen da einen Weg suchen würde.
Frau Näppel, wäre das was Brauchbares für Sie, zumindest mal drüber nachzudenken?
Das auf alle Fälle. Ich habe da ja auch schon Tendenzen, das in diese Richtung zu machen, aber ich glaube, ich muss das mehr verstärken. Ja. Also ich denke, ich muss da wirklich mehr drauf eingehen.
Ich würde Sie am Schluss, Herr Hering, noch mal bitten, wir haben vorhin, als es um die Frage ging, wie kann ich meinen Partner dazu bringen, mit dem Rauchen aufzuhören, gesagt, ja, man kann das eben durch ganz schöne Fragen auch erreichen oder zumindest versuchen. Welche Fragen könnten sich Menschen wie Birgit Näppel, die aufhören möchten zu rauchen oder so Intervallraucherin, welche könnten die sich stellen? Also wenn man zum Beispiel die Frage stellt, wie viel länger werde ich leben, wenn ich den Rauchstopp schaffe? Ist das so eine Frage, wo Sie sagen würden, ja, und die dreimal am Tag könnte schon helfen?
Also erwachsene Menschen denken immer regelmäßig auch an das Ende des Lebens. Das ist für mich ein geradezu ein Merkmal des Erwachsenseins, dass man das einfach auch hat. Aber ob ich jetzt dreimal am Tag zu meiner eigenen Erbauung haben will, da bin ich mir nicht sicher. Trotzdem gibt es natürlich eine Antwort darauf, wie lange wird man leben, mit Rauchen oder ohne Rauchen. Die globale Antwort ist, wer dauerhaft regelmäßig etwa eine Schachtel Zigaretten pro Tag raucht, wird 10 Lebensjahre verlieren an die drei Mörder. Entweder bis es der Herzinfarkt, der mich umbringt, oder Lungenkrebs oder das Atemversagen durch COPD. Das ist klar. Was passiert jetzt aber, wenn ich aufhöre zu rauchen? Die gute Nachricht für alle unter 40-Jährigen ist, wenn ich bis 40 aufhöre, verliere ich diese 10 Lebensjahre statistisch nicht. Individuell kann ich keine Antwort geben, aber statistisch wissen wir, dass die 10 Lebensjahre dann komplett zurückgewonnen werden, wenn bis 40 aufgehört wird. Wer später aufhört, gewinnt halt nicht ganz die 10 Jahre zurück, aber eben doch einen substanziellen Anteil. Und wir wissen, dass bis ins hohe Alter, bis auch in die, man sagt schon, letzten Lebensjahre, der Rauchstopp immer noch effektiv ist und das Leben und auch die Lebensqualität verbessert.
Sagt der Lungenfacharzt Thomas Hering, der heute unser Gast war bei Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlichen Dank dafür. Birgit Näppel, Ihnen drücken wir natürlich die Daumen. Wir drücken allen die Daumen, die aufhören möchten. Und ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligt haben an dieser Sendung.